You ready, B?
Don't do that. Don't do that.
Okay. Welcome back to Inside US Sports with Jeffrey and Jay.
Yeah, that's the energy that you're going to come in with this shit? Welcome back. And then you gotta come in hard. No homo. Pause.
Oh, yeah, that's a real pause.
Yeah, you know what the fuck I'm saying.
Welcome back to Inside US Sports with Jeffrey O.J.
Hey, yay! What it do? But also...
What it don't.
What it don't. Yeah.
Heute wieder NFL am Start.
Yes, sir. I told ya, football is back, baby.
Shit is heating up.
Shit is heating up indeed, man.
Or cooling down for some teams.
I mean, they are who we thought. Most of the teams are who we thought they were.
Yeah, a couple.
Most of the teams are who we thought they were.
Most of the teams, yeah. Es gibt so ein paar, wo ich dachte, okay, die sind vielleicht legit.
Nah, yeah.
Aber da reden wir gleich noch drüber, ja. Wir haben ein paar, wir wollen auf jeden Fall über ein paar Spiele reden. Ein paar Enttäuschungen. Ein paar Teams, die jetzt ein paar Spiele verloren haben, aber noch wahrscheinlich die Kurve kriegen. Und mit was wollen wir mal anfangen, ey? Was war denn dein Favorite Game vom Wochenende?
Also jetzt mal abgesehen von meinem Favorite Game vom Wochenende, will ich eigentlich direkt mal mit den News einsteigen. Ich will direkt hier hart mal News presenten.
Meinst du über den Instagram-Post, den ich gerade gemacht habe?
Yes, sir. At Inside US Sports. Go check that out. Follow, like, and subscribe and comment and all that shit. Alle waren so ein bisschen verwundert. Die Rams haben gestern, glaube ich schon, gestern, ich kann nicht mal unterscheiden irgendwie, haben Marcus Peters getradet zu
den Baltimore Ravens.
Yes, sir. Und alle haben sich gewundert, weil alles, was sie dafür sozusagen genommen haben für einen de facto All-Pro-Corner, war ein Second-Year-Linebacker und Late-Round-Draft-Pick. Irgendwie so Woche Runde 4, 5 oder so, Tag 3. Ja, genau. Also ein später Pick. War weird. Aber, little did we know, die Rams holen sich
Paar Stunden später
Jalen motherfucking Ramsey.
Mm-hmm.
Yes, sir. Ramsey.
Ramsey, ja. Der All-Pro-Corner von den Jags.
Yes, sir.
Der dort seit Wochen sehr unzufrieden ist.
Ja. Yep.
Unglücklich unzufrieden.
Ja. Yep.
Spielt auch nicht. Seit Woche 3 oder 2 spielt er nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr genau. Yep. Und der ist jetzt aus der Situation gerettet worden, sozusagen. Und steigt jetzt wahrscheinlich ab diesem Wochenende bei den Rams ein. Ja, und die Rams sind eines der Teams, die waren letztes Jahr am Super Bowl und sind jetzt 3 Siege, 3 Niederlagen.
Ja, also sehr durchwachsen.
Sehr durchwachsen, ja. Offense total, also nicht beständig und die Defense auch nicht so, wie wir sie kennen.
Genau, also ziemlich klar war, dass Jalen Ramsey getradet wird.
Mhm.
Also auch wenn bis vor kurzem der Eigentümer Shaka Khan von der Eigentümer der Jags noch gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass Jalen Ramsey bleibt. Aber er ging auch davon aus, dass Jalen Ramsey in Week 6 spielt. And we all know that shit didn't happen. Mm.
Er spielt aber nicht für die Jags.
Nee, gespielt hat er nicht. In Woche 7 spielt er jetzt noch.
Sure, yeah, okay.
Aber ja, auf jeden Fall, die meisten Leute dachten aber, dass die Chiefs der logische Landing-Spot für Jalen Ramsey wäre. Weil die Chiefs eigentlich so dieses eine Piece entfernt waren, davon wieder over the top zu sein. Die hatten ein paar harte Spiele, also mit ein paar meine ich 2, wo Patrick Mahomes nicht so performt hat oder nicht so performen können, hat sich im letzten Spiel auch ein bisschen verletzt.
Ja, das ist auch relativ. Er hat in beiden Spielen, die sie verloren haben, über 300 Passing Yards gehabt, aber hat halt nur einen Touchdown.
Genau, für Patrick Mahomes Verhältnisse natürlich.
Die haben 24 Punkte gemacht in einem Spiel und
für Alex Smith wäre das ein Career Game. don't hate on the boy Alex Smith.
Hatten viele gedacht, dass der Ramsey bei den Chiefs enden wird.
Genau, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Kings Ransom, die Jags für Ramsey bekommen haben, dann wahrscheinlich den Chiefs doch ein bisschen zu hoch war als ersten Preis. Denn die Rams haben für Ramsey den Jags 2 First-Round-Picks und einen 2021 Fourth Rounder gegeben. Mhm. Das heißt, die Jacksonville Jaguars bekommen den, den First Round Pick der Rams in 2020 und den First Round Pick der Rams in 2021 und den Viertrunden Pick in 2021. Das heißt, dass zum jetzigen Zeitpunkt, weil sie zuvor schon ihren First Round Pick oder ihre First Round Picks einige andere Male weggetradet haben, unter anderem für Brandon Cooks, die Rams haben zum jetzigen Zeitpunkt die nächsten 5 Jahre keinen First-Round-Pick.
Richtig, ja.
Which is kind of weird, denn ich habe erst letztens einen längeren Artikel darüber gelesen. Normalerweise sind Picks, vor allem High-Draft-Picks in der NFL, sehr, sehr hoch geschätztes Gut. Ja. Und es war eigentlich immer so, dass auch First- oder Second-Round-Picks sehr selten für selbst Star-Player hergegeben wurden.
Ja.
Weil Teams immer der Meinung waren, dass sie in der ersten Runde auf jeden Fall gute Spieler finden können, die sie dann aber halt auch für einen Budget-Price sozusagen, also auch ein First-Round-Pick ist günstiger als ein All-Pro in seinem zweiten Vertrag sozusagen.
Mhm. Das Return on Investment ist halt viel höher.
Exakt. Und da der Durchschnitts-NFL-Spieler 3 Jahre nur spielt, ja, du aber einen First-Round-Pick vor allem 5 Jahre, also in der Regel, wenn er gut ist, 5 Jahre unter Kontrolle hast,
ja,
so wie jetzt zum Beispiel, also wir werden noch später darauf zu sprechen kommen bei Mariota und James Wayne,
James.
Warum es 5 Jahre sind, weil der Vertrag ursprünglich erstmal nur 4 geht, es aber eine Team-Option für ein 5. gibt. Ja, und da du die da 5 Jahre unter Kontrolle hast, macht es eigentlich fast mehr Sinn, einen guten Spieler aus dem College zu draften, weil in der NFL gute College-Spieler auch in der Regel schneller einen Impact haben als zum Beispiel ein guter College-Spieler aus der NBA. Also wir werden jetzt nicht erwarten, dass Ja Morant nächstes Jahr irgendwie für irgendeinen Award in Betracht gezogen wird.
In der NFL haben...
Selbst Zion nicht.
Haben Spieler, in der NBA haben Spieler, die aus dem College gedraftet werden oder aus Europa gedraftet werden, in der Regel haben dann nur so die Top, sagen wir, 3 Spieler der Draft-Class einen richtigen Impact aufs Team.
Mhm.
Wobei es in der NFL wahrscheinlich die Spieler aus den ersten 2 Runden komplett sind eigentlich,
genau,
die einen großen Impact haben.
Also da ist es mehr so, dass man vielleicht 3 bis 5 Spieler irgendwie keinen Impact haben.
Man sieht es auch bei den 49ers zum Beispiel, wie gut Bosa jetzt gerade spielt.
Mhm.
Ja, oder keine Ahnung, gut, Bosa war ein sehr hoher Pick, aber es gibt, also bis auf Quarterbacks ist es immer schwierig, weil es nicht immer sicher ist, ob du spielst oder nicht im ersten Jahr. Aber sonst die Defensive-Spieler auf jeden Fall.
Receiver DK
auch.
Metcalf.
DK Metcalf, letzter Pick der 2. Runde. Mega Impact bei den
Hollywood
Seahawks.
Brown, um bei Receivern zu bleiben.
Ja. Weißt du?
Also da sieht man relativ klar, dass die auf jeden Fall schon einen recht großen Impact haben. Naja, auf jeden Fall deswegen Kings Ransom, dass die Rams da hergegeben... Kings Ransom, dass die Rams
für
Ramsey hergegeben haben. Das ist ein tongue twister right there. Ja, aber die Rams müssen irgendwie wohl der Meinung sein, dass ihnen das hilft. Puh, da muss man ehrlich sagen, die Rams haben mehr Probleme als nur die Defense. Also bei den Chiefs hätte das wahrscheinlich, wäre das wohl eher das Final Piece gewesen.
Gut, wobei man muss sagen, die Chiefs Defense ist schon sehr schwach. Es wäre vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen.
Ja, aber Ramsey ist schon ein Spieler, der deine Defense verändert. Und Ramsey ist wirklich ein Shutdown-Corner.
Mhm.
Das bedeutet, wenn der eine Spielhälfte zumacht, beziehungsweise den Star-Receiver rausnimmt, wird alles für die Defense leichter. Also in der Defense ist es wirklich so, dass eine Position richtig krass die andere beeinflusst. Wenn du Edge-Rusher hast, wie Bosa zum Beispiel, ist es leichter zu covern, weil der Quarterback nicht so viel Zeit hat, nach passenden Optionen zu suchen. Also wenn du Edge-Rusher hast wie Bosa oder krasse Kombinationen hast, so wie die Texans zum Beispiel die letzten Jahre, Watt und Clowney.
Oder so wie die Rams letztes Jahr, Darnold und Ndamukong Suh.
Ganz genau, ja. dann hat der Quarterback einfach nicht so viel Zeit, irgendwie so die 3. und 4. Option zu lesen.
Ja.
Den Corners und Safeties fällt es leichter, Optionen 1 und 2 zu covern, zum Beispiel. Wenn du allerdings keine Edge-Rusher hast, musst du viel, viel länger covern und es ist einfach unmöglich, einen guten Receiver 4, 5 oder gar 6 Sekunden lang sauber zu covern. In Man noch eher als in Zone. Und umgekehrt ist es allerdings so, dass wenn du einen Corner hast oder einen Safety hast, der sehr, sehr gut in Coverage ist, dass er dann natürlich den Edge-Rushern die Arbeit ein bisschen leichter macht, weil die mehr Zeit haben, Druck aufzubauen, weil der Quarterback dann in der Regel den Ball länger in der Hand hat. Weil wenn der erste Read weggenommen ist und du vielleicht noch einen anderen guten Corner oder DB generell hast, zweite Read weggenommen worden ist, dann muss der Quarterback sozusagen durch seine Reads gehen, also durch seinen fällt mir der Begriff nicht ein, aber auf jeden Fall halt durch seine Progression gehen, und braucht dann eben halt auch die Zeit, dann Nummer 3 oder Nummer 4 zu lesen. Das heißt, die Edge-Rusher haben mehr Zeit, einen zweiten oder dritten Move anzubringen bei ihrem Offensive Tackle oder Guard, um an dem vorbeizukommen und dann vielleicht doch noch den Sack oder zumindest den Pressure oder einen Hit zu machen. Dementsprechend, das kann bei den Rams in der Defense dann schon einiges wieder frei machen. Allerdings haben die Rams momentan auch größere Probleme in der Offense, als die Chiefs es zum Beispiel haben.
Auf jeden Fall, ja.
Und auch da wäre jetzt meine Frage, ich meine, das hättest du jetzt nicht über den Trade adressiert, aber ich glaube, es ist the jury still out, ob Goff die Antwort ist. Naja, also er hat definitiv gute Spiele, aber du hast auch schon gesehen, dass er, dass du ganz, ganz klar gegen ihn verteidigen kannst. Also dass es einen klaren Gameplan gegen Jared Goff gibt, der auch regelmäßig funktioniert. Deswegen, like I said, jury still out on that. Und das Gleiche gilt aber auch zum Beispiel für Peters. Ich habe heute einen Kommentar, oder was heißt, ich habe heute gelesen, ich habe dir ja gerade eben noch gezeigt, gab es einen Kommentar bei Bleacher Report von wegen die Ravens Secondary will be on fire. Die Ravens haben da jetzt Peters, Jimmy Smith, Brandon Carr, Earl Thomas und Marlon Humphrey. Und ich fand es eigentlich relativ lustig, weil, also Peters offensichtlich jetzt neu, aber diese Secondary, also Thomas, Smith, Carr und Humphrey, haben vastly underperformed in den ersten 6 Wochen, gemessen an dem, wer sie sind. Also es ist nicht so, als wäre dieses Secondary jetzt plötzlich wegen Peters, der ein sehr guter Corner ist, don't get me wrong about that, aber jetzt, weißt du, on fire.
Und so. Peters hat bis jetzt auch noch nicht so gut gespielt.
Ja, inconsistent.
Aber Peters ist dein Boy, oder?
Peters ist mein Boy, Alter, aber also aber inconsistent, ich mag
so,
den.
Der hat noch nicht so konstant gespielt dieses Jahr.
Ich mag halt Corner, die That square up, weißt du? Press, man coverage, in your face, one-on-one, I'm gonna shut your ass down, weißt du? Du weißt, ich bin immer sehr kritisch. Bitch! Du weißt, and I said
bitch.
Did you say bitch, though? Ich bin ja immer sehr kritisch, zum Beispiel Richard Sherman gegenüber und bin immer sehr fanatisch Patrick Peterson gegenüber. Und, oh shoot, Patrick Peterson gonna be back. Oh, nobody talking about that shit. Nobody's, like, stimmt. Das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich diese Saison wieder an Patrick Peterson denke. Ich habe nirgendwo gelesen, dass Patrick Peterson zurück ist. Dessen Suspension ist jetzt vorbei. Or am I wrong about that? Also wenn ich nicht irgendwas krass verpasst habe, dann war der weiterhin für sechs Spiele gesperrt und hat nicht gespielt. Also vielleicht liegt es daran, dass ich das halt einfach gerne gemacht habe, dass ich immer das Gefühl hatte, dass Man-Coverage mir mehr lag als Zone. Dass ich immer das Gefühl hatte, dass in Man-Coverage einfach mehr los ist. In Zone bin ich manchmal einfach so ein bisschen eingeschlafen auch. Was mir manchmal dann auch so ein bisschen den Arsch verbrannt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass Peters jetzt irgendwie die Baltimore Secondary oder gar die Baltimore Defense im Ganzen komplett over the top hebt. Also ist auf jeden Fall ein nicer Get. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum die Rams den unbedingt loswerden wollten, weil also Peters und Ramsey hat auf jeden Fall gut ausgesehen. Diese Saison wäre es auf jeden Fall, also glaube ich zumindest, ich habe jetzt noch nicht die mir das angeschaut, aber ich glaube, Salary Cap-mäßig wäre das kein Ding gewesen. Auch nicht vom also generellen Geld her, was du dem bezahlen musst, wäre es kein Ding gewesen. Deswegen weiß ich nicht ganz genau. Und groß was zurückbekommen haben sie auch nicht. But who knows what's going on behind the scenes.
Ja, bin ich mal gespannt, was da mit Marcus Peters los ist. Bei Bleacher Report haben die geschrieben, dass sich jetzt Fragen auftun werden, warum, wenn er angeblich so gut ist, warum er jetzt schon zweimal getradet wurde in seiner jungen Karriere. Deswegen, like you said, the jury is still out on his character maybe. Oder Einstellung vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja, aber das ist vielleicht ein bisschen, weißt du, ich glaube, wir haben beide noch nie irgendwie krass was gehört, dass Marcus Peters irgendwie ein schlechter Dude sei oder so. Und du hast halt auch nicht immer Einfluss darauf, ob du getradet wirst oder wie du getradet wirst. So. Deswegen, definitely jury still out on that, aber zum jetzigen Zeitpunkt vertraue ich noch in meinen Boy Marcus Peters. Pause, no homo and whatever the fuck you need.
Genau.
Let's start.
Und Patrick Peterson kommt übrigens nächste Woche zurück, der hat
Six-Game Suspension. Yeah, Six-Game Suspension war ja, hatten wir, glaube ich, vor dieser Saison im Podcast auch mal thematisiert, hatte ich das, glaube ich, dargelegt, dass er zwar First-Time-Offender war mit PEDs, aber durch den Masking-Agent gab es halt für ihn keinen First-Time-Offender-Discount, sodass du von 6 runter auf 4 gehst, sondern er die vollen 6 bekommen hat, das heißt 4 für seine PEDs und 2 für den Masking-Agent. Ja. Der müsste jetzt zurückkommen. Ich meine, das wird den Cardinals jetzt nicht krass helfen, aber das wäre zum Beispiel interessant. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie die Chiefs wäre, dann würde ich, glaube ich, ein Play machen für Patrick Peterson. Weil die Cardinals, they ain't going nowhere. Und Patrick Peterson ist an einem Punkt, an dem du jetzt wahrscheinlich noch so das Maximum kriegen kannst für ihn. Ja. Nächste Saison, übernächste Saison kommt er dann in ein Alter und du weißt auch nicht, wie seine Performance jetzt diese Saison sein wird, dass jetzt vielleicht ein ganz guter Moment wäre, um ihn noch zu traden.
Und die Cardinals, muss man noch dazu sagen, die sind zwar nicht grottenschlecht, aber man sieht, dass die Offense, also der Coach und Kyler Murray, die harmonieren. Also die kriegen Punkte aufs Board. Und das heißt, jetzt ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo du, wo du eigentlich ein bisschen tanken kannst und versuchen, besseren Draft-Positionen zu bekommen. Das heißt, Assets, also ja, Assets, die du quasi in deiner Zukunft nicht hast oder nicht brauchst, loszuwerden und dann vielleicht First- oder Second-Round-Picks dafür zu bekommen, um deine Zukunft mit Kyler Murray aufzubauen. Genau. Weil der Typ braucht Waffen.
Ja.
Der braucht ein paar Waffen in der Offense und in der Defense können die sich auch ein bisschen anders aufstellen. Deswegen, oder beziehungsweise brauchen die nicht nur Waffen, die brauchen Protection für ihn. Weil die O-Line ist mit die schlechteste in der NFL.
Ja,
ja,
aber du hast schon recht, wenn du sagst, dass sie auch Waffen brauchen. Denn das ist mit aller Wahrscheinlichkeit die letzte, ich glaube, er hat sogar angekündigt, die letzte Saison von Larry Fitzgerald.
Ja.
Und that dude is still making plays.
Ja.
Deswegen, die werden auf jeden Fall einen neuen Number One Receiver brauchen. Und meines Erachtens nach ist der noch nicht on the roster. Und Running Backs sind sie zwar set, allerdings hätte ich vielleicht noch gerne einen Change of Pace Running Back.
Ja.
Das heißt, da vielleicht für Patrick Peterson, ob du einen First Rounder bekommst, sei mal dahingestellt. Wobei Jalen Ramsey war jetzt schon viel, also da könnte man vielleicht schon einen First Rounder verlangen,
ja,
für Patrick Peterson, weil der ist auch meines Erachtens nach wie vor ein Shutdown Corner, auch ein Man-to-Man Corner. Dementsprechend kannst du da auf jeden Fall dann zum Beispiel für Kyler Murray zusätzlich einen First Round Receiver holen. Und einen First-Round O-Lineman.
O-Lineman, ja. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar O-Lineman.
Alright, then let's get into it.
Nitty-gritty.
Erstes Spiel, meines Erachtens nach, fand ich richtig nice. Detroit gegen Green Bay, knappe, ja, Geschichte. Captain Rogers gezeigt, dass Detroit ist für ihn auf jeden Fall the place to be. Mhm. Der sieht immer sehr, sehr nice aus gegen die Lions. Man muss aber auch sagen, dass die Refs den Packers da ganz schön geholfen haben. Und die NFL jetzt, glaube ich, auch gerade gesagt hat, dass zumindest die zweite Flagge gegen Trey Flowers gegen Ende des Spiels, Illegal Hands to the Face, bogus war. Und das hat den Packers auf jeden Fall geholfen, dieses Spiel zu gewinnen.
Das hat ein Lions Spiel gekostet.
Ja, Mann. Und ich glaube, deswegen schreien momentan zu Recht auch so viele dafür, dass die NFL an jedem Officiating auf jeden Fall was machen muss.
Ja, für jeden, der es nicht weiß, also die Schiedsrichter in der NFL sind keine Fulltime-Schiris.
Why would they be? Krass, it's just a billion-dollar company, but why would they be? Krass, ja, es gibt ein paar officiating crews, die sind Fulltime jetzt, ja, aber ich glaube auch erst seit ein oder zwei Jahren und immer noch nicht alle. Manche von denen sind dann irgendwie Anwälte, Zahnärzte, das ist crazy, right? Aber die Sache ist halt...
Account Manager.
Aber ich meine, einerseits kann ich die NFL verstehen.
Hausmeisterdienst.
Ja, well, it's not that bad. So. Aber einerseits kann ich die NFL verstehen. Natürlich, diese Refs haben ein richtiges Employment. 20 weeks out of the year. Mhm. Und in der Offseason jetzt nicht die gleiche grueling Schedule und OTAs, ja, und so wie die Spieler. But still, weißt du, you kind of gotta protect the shield here. Weißt, ja, du solltest da schon Fulltime-Typen sitzen haben. Und das wird jetzt wahrscheinlich in der Profit-Loss-Rechnung der NFL nicht allzu viel ausmachen, wenn du da irgendwie nochmal, was wird das hier kosten? Vielleicht 5 Millionen mehr oder so für oder lass es 10 sein, who gives a shit? Millionen mehr für die Refs ausgibst. Also, ist kind of weird. Und ganz kurzer Tipp, Insider von mir. Wer ein klares Bild davon haben will, wie die NFL operiert und gerade auch wie die NFL-Owner operieren, der guckt die 5. Staffel von Ballers. No, I'm just saying, hey, ich bin tagesaktuell, was Ballers angeht. And that shit is real fucking life. Ich meine, Dwayne Rock Johnson is always the shit, so. Der Typ ist ein Freak, da ist für jeden was dabei, egal wer du bist, ob du Schwiegermutter bist, weißt du, ob du ein junges Mädchen bist, ob du eine 40-jährige Frau bist, ob du ein Dude bist, ob du ein erwachsener Mann bist, irgendwer findet auf jeden Fall was an The Rock, aber die 5. Staffel von Ballers ist die Shit. Und ja, Owners, bunch of bastards. Ja, auf jeden Fall, Packers kind of snuck out with a win here, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, die Packers haben noch nicht so richtig einen Lauf, Also, weißt du, der ja, Aaron Rodgers vibet noch nicht so richtig mit seinem Headcoach.
Mit seiner Offense noch nicht so richtig. Yeah. Was auch irgendwo vielleicht ein gutes Zeichen sein kann für die.
Yeah.
Weil wenn die Fahrt aufnehmen in der Offense, dann kann es vielleicht Super Bowl bedeuten für die.
Genau, normalerweise war es in den letzten Jahren so, das haben wir vor kurzem auch nochmal thematisiert, dass Aaron Rodgers und die Packers Offense eigentlich die Packers immer so weit gebracht haben, wie die Packers gekommen sind.
Genau, es war eigentlich nur Aaron Rodgers und
genau.
Wer immer als Receiver verfügbar war.
Oder genau, oder Receiver oder Tight End, just, you know, let me do my thing. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass die Packers gewinnen. Natürlich, Aaron Rodgers ist immer noch Aaron Rodgers, aber ohne, dass er schon auf einem Elite-Level spielt.
Mhm.
Und sie sind trotzdem 5-1.
Genau, die sind 5-1 und das Gute ist, die Defense ist richtig gut dieses Jahr.
Mhm.
Und das, was ich sagen wollte, das Gute ist bei Aaron Rodgers, dass er den Ball nicht in schlechter Field-Position an die Defense übergibt.
Genau.
Das heißt, wenn die nicht scoren, dann hat die Defense eigentlich immer ein langes Feld, mit dem sie arbeiten können. Und das macht die Packers halt richtig gut.
Deswegen, also wenn Aaron Rodgers und die Offense anfangen so zu performen unter dem neuen Headcoach.
Wie vor zwei, drei Jahren.
Genau, sowas aber ich generell, wie sie es die letzten Jahre getan haben, dann sind die Packers auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr interessantes Team.
Ernstzunehmender.
Genau, also so, ich meine, Sleeper Pick wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn wir uns natürlich Teams angucken wie die Patriots, die 49ers oder die Saints, die dominieren, dann sind die Packers in diesen Top 4, Top 5 schon ein bisschen. Keine out of the picture, keine second tier und daher zumindest ein kleiner Sleeper-Pick für den Super Bowl-Contender.
Aber nur, weil die Offense noch nicht so funktioniert.
Exakt, aber ich meine, it's freaking Aaron Rodgers.
Genau.
Weißt du? So.
Hey, wenn er einen guten Tag erwischt in den Playoffs, dann kannst du es vergessen.
Ja, das ist es. Also Aaron Rodgers, meiner Meinung nach, ich weiß, alle sind natürlich gerade all hype wegen dem shiny new thing, Patrick Mahomes.
Yeah.
Aber overall is Aaron Rodgers still the best quarterback in the league. Und auch die letzten Jahre, wo Tom Brady dominiert hat. Quarterback Standpoint, just Quarterback von dem, was du kannst, Aaron Rodgers. Ohne irgendwie einen spezifischen Head Coach, der zu dir passt und weißt du, und der Dark Sith Lord ist, Aaron Rodgers, best Quarterback in the league.
Quarterback in the business.
Best Quarterback in the
league. Genau. Deswegen, das nächste Spiel wäre dann.
Auch ein knappes. Und das erste krasse Upset, meiner Meinung nach. Die New York Jets gegen die Dallas Cowboys.
Ja, und es war eins von meinen Contenders versus Pretenders.
Yeah, well. Kinda. Kinda, kinda now still. Yeah.
Also die Jets gewinnen ihr erstes Spiel zu Hause gegen die Dallas Cowboys.
Mhm.
Knappe Kiste am Ende, obwohl sie hoch geführt haben.
Mhm.
Sam Darnold macht sein erstes Spiel dieses Jahr oder sein erstes Spiel seit 3 oder 4 Wochen.
Sein erstes Spiel seit 4 Wochen, seit er draußen war mit Mano.
Genau.
Kissing Disease, Kissing, baby.
Oh, he got them spiderwebs in his mouth.
Hat auf jeden Fall nicht mit seiner 16-jährigen Freundin rumgemacht.
Genau, und die haben gewonnen. Die Dak Prescott sah wieder miserabel aus, bis auf ein paar in der zweiten Hälfte, so die letzte.
Genau, in der zweiten Hälfte kam er ein bisschen zu sich. Ist aber momentan vielleicht für ihn auch ein bisschen schwer. So. Ihm fehlen seine Starting Tackles. Das heißt, die Pressure der Jets war auf jeden Fall da. Es war zwar, ich glaube, die Jets hatten nur einen Sack oder so, aber relativ viele Quarterback-Hits bzw. Pressures. Und das hat's, glaube ich, hat Dak sehr, sehr schwer gemacht, dann auch mal downfield zu gucken. Du hast schon richtig gesagt, in der zweiten Halbzeit kamen die Cowboys auf jeden Fall zurück. Aber die sind auf jeden Fall momentan keine on a downward slope und sind jetzt momentan 3-3.
3-3,
ja.
Which kind of
sucks.
Kind of sucks.
Weil am Anfang der Saison sahen die Cowboys aus, als wären sie the real thing. Aber du siehst auch krass, was ein Quarterback ausmacht. Weil die Jets sahen wie ausgewechselt aus.
Ja, der Sam Darnold hat für knapp 400 Yards geworfen.
Ja, well, 340, aber ja.
War es nicht 370?
Nope.
Ah, 340. Ja gut, aber der hat auf jeden Fall, haben die den Ball hoch und runter bewegt, die Jets, und du hast nicht gesehen, was das ausmacht, wenn der wieder da ist.
Ja, Mann. Auf jeden Fall, weil die Sache ist, Sam Darnold geht für 340 oder knapp 340 Yards und zuvor gehen die Jets irgendwie so für unter 200 im Schnitt.
Mhm.
Natürlich, klar, es ist der Unterschied zwischen einem Starting Quarterback und einem Backup Quarterback. I get that. Und ich meine, der Backup Quarterback der Jets ist jetzt auch nicht der Backup, also das ist nicht Fitzmagic. We gonna get to that later. Aber du hast auf jeden Fall gesehen, was das ausmacht. Und du hast gesehen, dass Sam Darnold definitiv einer der besseren jungen Quarterbacks ist.
Auf jeden Fall,
das heißt, ja. Die Jets haben da nicht für dieses Jahr und vielleicht auch nicht für nächstes Jahr, aber haben zumindest in der Offense da einiges, auf das sie bauen können. Also Robbie Anderson, wieder einen 92-Yarder gefangen. Also das ist auf jeden Fall ein Typ, mit dem du rechnen kannst über die nächsten Jahre. Le'Veon Bell ist gonna be Le'Veon Bell. Du brauchst eine bisschen bessere O-Line vielleicht für den Typ noch so und er muss noch ein bisschen seinen Groove finden. Aber zusammen mit Sam Darnold kann es über die nächsten Jahre wieder ein bisschen ordentlicher werden, meiner Meinung nach.
Ja, und ich bin mal gespannt, was die Cowboys jetzt mit Dak machen, ob die den verlängern, weil sein Vertrag wurde immer noch nicht verlängert.
Ja, aber du musst den verlängern. Du musst den verlängern. Also, das ist, sorry, aber die Misserfolge der Cowboys in den letzten Spielen sind nicht Dak Prescotts Fehler fort. Im Sinne von, wir wollen ihn nicht mehr haben. Der ist auch einer der besseren jungen Quarterbacks. Mhm. Er ist nicht the shit. Aber es ist so schwer, einen Franchise-Signal-Caller zu finden, dass du musst auf Dak Prescott bauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Cowboys in der Draft einen guten Quarterback finden, ist richtig schwer. Du musst den verlängern. What else are you gonna do? What the hell? I mean, was die Cowboys machen können, ist, sie können nach dieser Saison Kyle Allen von den Carolina Panthers holen und für den traden oder so.
Und der wird wahrscheinlich möglicherweise fast genauso teuer.
Oh no, come on.
Wenn die,
nee.
Also
wenn, yo, dude.
Okay, wie viel?
Dude, Dak Prescott is up there. Dak Prescott is like, du kriegst vielleicht für Dak Prescott kriegst du irgendwie so einen 5-10% Discount, was Russell Wilsons Vertrag angeht. Kyle Allen krieg ich
also
20, 25 Millionen im Jahr. Ich muss ihn ja noch nicht mal sofort resignen. Kyle Allen muss ich nicht sofort resignen. Ich habe noch,
ja gut,
ich hab noch zwei ihn, Jahre Team Control und dann glaube ich eine 50-Jahre Option.
Genau, weil der noch seinen Vertrag
ja.
hat. Aber wenn sein Vertrag ausläuft und er spielt so wie dieses Jahr...
Ey, keine Frage, aber dann hatte ich noch zwei Jahre Team Control genau. und dann verlängere ich ihn dann. Bis dahin bin ich Dak Prescott schon lange wieder los und that's fine. Mhm. Aber das war für mich jetzt mehr ein Argument, um zu zeigen, so, da gibt es nicht viel, weißt du? Und auch für den werden sie dann wieder, weißt du, wenn Kyle Allen weiter so spielt und es stellt sich die Frage, ob Cam Newton seinen Starting Job überhaupt zurückbekommt, dann musst du für den auch wieder King's Ransom hergeben an First-Round-Picks ja. und Second-Rounders. Deswegen, also... For better or for worse, musst du jetzt gucken, was du aus Dak Prescott rausholen kannst. Und wie gesagt, die Cowboys haben ja am Anfang der Saison gezeigt, was machbar ist. Sie müssen halt keine firing on all cylinders, weißt du, also das muss bei denen laufen, die brauchen ihre Tackles, sie brauchen ihre Guards, sie brauchen ihre komplette O-Line, sie brauchen sinnvolle Spiele von Sieg und dann ein ordentliches Spiel von Dak. Aber die sind schon set. Sie kriegen es halt nur noch nicht also so recht zusammen.
Die haben ja laut ESPN, glaube ich, den besten Roster der NFL.
Yeah.
Komplett.
Yeah.
Den kompletten Roster.
Yeah.
Deswegen ist es, vielleicht liegt es auch, also nicht an Jason Garrett, sondern vielleicht an den Offensive Play Callers. Weil die kriegen in der Offense, ich meine, der hat schon seit 3 Wochen keinen Touchdown in der ersten Halbzeit geworfen. In dem Spiel hat er, glaube ich, gar keinen Touchdown gehabt. Deswegen ist schwierig. Also ich würde ihm nicht komplett die Schuld geben, weil die Playcaller, also die Offensive Coordinators, müssen ihn auch in eine Position bringen, dass er scoren kann.
Mhm.
Ja, und wenn der jetzt, wenn die wissen, okay, die Tackles sind nicht da, dann müssen die irgendeine Offense haben und irgendwelche Plays haben, die dem Dak helfen, dass er den Ball übers Feld bewegen kann. Ja, und die können sich ja nicht nur auf Sieg verlassen, weil wenn die wissen, okay, die Tackles sind nicht da, die können nicht laufen, die müssen irgendwelche Shortplays machen. Die müssen irgendwas machen, um der Offense zu helfen, weil so sieht es scheiße aus.
That's true. Für alle, die zuhören, Jay hat mich gerade ein bisschen komisch angeguckt, als ich gesagt habe, so das nächste Spiel ist auch ein knappes und dann übergegangen bin zum Cowboys-Spiel. Über welches Spiel wolltest du eigentlich sprechen?
Ich wollte eigentlich über das Chiefs-Spiel sprechen.
Weil, okay. Krass, weil ich hätte ein knapperes noch gefunden, okay.
Ja, dann
let's go then. Nein, let's go then. The Chiefs-Spiel, yes, sir.
Genau, die Chiefs haben ja das zweite in Folge verloren.
Mhm.
Gegen die Houston Texans.
Mhm. Which you can lose to.
Ja, du kannst gegen die verlieren. War insofern ein geiles Spiel, weil es ein bisschen hin und her ging und dann am Ende hast du gesehen, dass die Texans Defense den Chiefs richtig schwer gemacht hat, also der Mahomes hat kein Comeback geschafft.
Mhm.
Die sind ein paar Mal früh vom Feld runtergenommen worden, die Offense, weil sie einfach keinen Third Down converten konnten. Und du hast gesehen, das Duell Mahomes gegen Deshaun Watson.
Mhm. Richtig geil. Deshaun Watson macht ein krasses Spiel und hat gezeigt, dass er, ja gut, ich will jetzt nicht sagen MVP-Conversation ist, aber der sich da eventuell reinspielen könnte, je nachdem, wie die Texans abschneiden.
Ja, also...
Also ich sage nicht, dass er MVP wird, aber man kann über ihn in die Unterhaltung mit reinnehmen. Eventuell.
Also das ist definitiv ein Big Endorsement von deiner Seite aus jetzt.
Dankeschön.
Weil meiner Meinung nach auf jeden Fall, ich meine, das hast du jetzt nicht verneint, aber die Houston Defense, der MVP dieses Spiels ist, momentan auch der ja. MVP der Season ist, Deshaun Watson tut sein Bestes, um gut abzuliefern, und du musst auch gute Spiele machen, um gegen Teams wie die Chiefs und Quarterbacks wie Mahomes zu bestehen. Also er ist kein reiner Game Manager, definitiv nicht. Das ist schon gut, aber vom MVP-Level.
Ja gut, ich meine,
was gerade halt, zum Beispiel eines Russell Wilsons momentan oder
was,
so
was
noch entfernt, also er trägt nicht sein Team. Also, he ain't gonna put the team on his back.
Also dem seine O-Line ist kacke.
Ja, true. Also,
Macht alles eigentlich in der Offense. Mhm. Und das hängt alles von ihm ab, seine Entscheidungen. Deswegen würde ich jetzt sagen, in der Offense ist eigentlich alles sehr viel ihm zu verdanken, weil er trifft auch Entscheidungen, wenn die Spielzüge oder wenn die Plays broken sind.
Ja, definitiv, ja. Aber wenn wir über sowas zum Beispiel sprechen, dann können wir darüber reden, dass Russell Wilson am Wochenende ein Game-Winning Drive? Ein Game-Winning Drive engineered hat ohne Play-Calling von der Sideline. Mhm. Weil anscheinend der Speaker und das Mikrofon in seinem Helm nicht ging.
Russell Wilson, muss man sagen, der hat auch schon eine Menge Erfahrung.
Ja, keine Frage.
Aber ich sag nur, dass Watson MVP wird, weil es gibt Spieler, die definitiv aktuell besser sind als er. Auch die Mannschaft einen besseren Record haben. Ich sage nur, dass er mit in die Unterhaltung aufgenommen werden kann.
Ja, man kann einen kurzen Satz über Deshaun Watson definitiv verlieren. Nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, also man kann gegen die Texans verlieren, allerdings glaube ich, dass auch gerade das passiert ist. Ich glaube mehr, dass die Chiefs dieses Spiel verloren haben, als dass die Texans es gewonnen haben. Mhm. Die Chiefs starteten eigentlich relativ gut. Ich glaube, die hatten 3 Touchdown-Pässe in der ersten Hälfte. Mhm. Dann in der zweiten Hälfte sind sie ein bisschen abgekühlt. Die müssen definitiv ihren Stride wiederfinden. You know, Stella gotta get a groove back.
Mahomes gotta get a groove back.
Ja, ich glaube, die Chiefs haben vor allem halt momentan, also jetzt mal abgesehen von Mahomes Groove, aber halt auch in der Defense so das ein oder andere Problem, gerade gegen den Run.
Mhm.
Gotta get some hitting practice.
Die spielen jetzt am Wochenende gegen die Broncos.
Mhm.
Auch Division Rivalry, also das müssen sie auf jeden Fall gewinnen, weil die Broncos sind auch nicht besonders gut. Vor allem die Defense spielt auch nicht gut, was auch denen ihre Stärke ist. Deswegen glaube ich, werden die sich diese Woche wieder fangen.
Ja, das können wir jetzt als Segway nutzen, gerade in dieses Broncos-Spiel rein. Denn die Broncos sind zwar 2-4,
mhm.
allerdings haben sie jetzt gerade gegen Tennessee gewonnen mhm. und Tennessee dabei bei 0 Punkten gehalten.
Mhm.
Also du hast schon recht, die
gut, aber die Titans...
Yeah, of course. don't
give me started.
Yeah, of course. die Defense der Broncos ist nicht das Shit und nicht das, was wir normalerweise von der Denver Broncos Defense sehen. Allerdings, jetzt am Wochenende haben sie die Titans Quarterbacks 7-mal gesackt,
mhm.
was schon hella impressive ist.
Egal wie schlecht.
3 Interceptions. Das war schon eine defensive Performance, wie wir sie von einem Broncos-Team erwarten würden.
Genau.
Allerdings siehst du das nicht week in, week out.
Ja, ne? Richtig, ja.
Was sie allerdings gemacht haben dieses Wochenende, mal abgesehen davon, die Titans 16-0 zu schlagen ist, sie haben Marcus Mariotas Karriere als Starting Quarterback beendet. Also der Typ ist gebencht worden für Ryan Tannehill.
Das ist sein viertes Jahr jetzt oder fünftes, haben wir gesagt.
Sein fünftes Jahr. Er ist in seiner 50-Year-Option. Das heißt, er müsste dann verlängert werden. Er müsste nach der Saison einen neuen Vertrag bekommen. Und wir, in den ersten 4 Jahren hat man schon immer so Inconsistencies in Marcus Mariota gesehen. Also er war super, super stark. Er war super, super präzise. Er war manchmal gut zu Fuß. Er hatte krasse Spiele. Und dann ist er wieder komplett abgefallen.
Mhm.
Und man wusste nie ganz genau, was man von ihm bekommt. Nichtsdestotrotz haben sie die 50-Year-Option sozusagen aufgenommen, was Marcus Mariota angeht, und ihm nochmal eine Chance gegeben. aber beim besten Willen.
Also nochmal zu den 7 Sacks und Marcus Mariota. Also normalerweise, wenn du ein paar Jahre NFL-Erfahrung hast, vor allem auch, er hat ja auch im College Quarterback gespielt, also er hat schon auf hohem Level viel Erfahrung. Und wenn du in einem Spiel 7-mal gesackt wirst, spricht es nicht sonderlich für dich, weil du musst einfach den Ball loswerden.
Ja.
Ja, dann nimmst du lieber, irgendwann mal eine Penalty in Kauf für Intentional Grounding oder sowas, als dass du irgendwie mehrmals gesackt wirst.
Ja.
Ja. Oder versuchst zumindest irgendwie aus der Pocket rauszurennen und dann den Ball wegzuwerfen. Dann kriegst du zumindest kein Intentional Grounding. Aber der hat ja nichts gemacht und der hat auch nicht adjusted. Ich weiß jetzt nicht, ob die Offensive Coordinators ihm da ein bisschen mehr Hilfe hätten besorgen sollen, ein bisschen mehr Protection, ja. Ein paar Mal mehr auf Max Protection gehen. Aber ja, das war schwache Vorstellung von den Titans in der Offense, von ihm, Coordinators, Team.
Also ich meine, die eine Sache, die bei Marcus Mariota ein bisschen strafmildernd, das Dust off them Law Skills, ein bisschen strafmildernd wirken kann, ist die Tatsache, dass er in den letzten, oder in seinen 5 Jahren bei den Titans 4 unterschiedliche Offensive Coordinators hatte. Ja. Nichtsdestotrotz erwartest du halt grundsätzlich besseres Individual Play von einem Franchise und vor allem High-Draft-Pick-Quarterback wie Marcus Mariota. Der war in dem Jahr Number-2-Quarterback, also vielmehr auch Number-2-Draft-Pick, zwar hinter Famous Jameis.
Genau, da wurden 2 Quarterbacks.
Ja. Und beide sind shit. Also nicht shit, aber halt, nee, kannst du nicht machen.
Nicht,
keine Franchise-Signal-Caller for the long run. Genau. Und die Sache ist, wenn du für Ryan Tannehill dann gebencht wirst, der ja de facto genau das gleiche Schicksal schon hinter sich hat bei den Dolphins, die genau das gleiche mit ihm durchgemacht haben, die ihn auch hochgepickt haben, die auch dachten, das wäre der Franchise-Quarterback, die ihn lange haben spielen lassen, obwohl das vielleicht schon nicht mehr verdient gehabt hätte, aber die lange dieses Experiment gefahren sind und am Ende sich gegen ihn entschieden haben, der dann Backup wurde und der sich wahrscheinlich auch schon damit abgefunden hatte oder fast, naja, du findest dich nie damit ab, aber der vielleicht auch schon drüber nachgedacht hat, dass er jetzt Career Backup ist. Wenn du für den dann gebencht wirst, dann hast du definitiv was falsch gemacht. Weil die Titans haben, man muss auch verstehen, Teams, die einen Quarterback hochdraften, haben ein extrem hohes Interesse daran, dass dieser Quarterback erfolgreich ist bei diesem Team. Mhm. Das heißt, die werden dir jede Chance geben, solange sie können. Wenn die dich dann in deiner 5. Saison, im 1. Drittel der Saison, oder am Ende des 1. Drittels der Saison, rausnehmen während des Spiels nach zwei Interceptions. Und ich meine, rein von den Stats her war Marcus Mariota jetzt nicht unterirdisch. Ich meine, ja, die Yardage war eine Frechheit, die er bisher geworfen hatte. Aber zum Beispiel die 2 Interceptions, die er geworfen hat, waren die ersten beiden, die er diese Saison geworfen hat.
Mhm.
Aber wenn du dafür dann ausgewechselt wirst, dann ist es halt echt so, dass das Team sagt, nee, es wird uns einfach nicht voranbringen. Mit dem gehen wir nirgendwo hin, mit dem treten wir auf der Stelle. Und dann suchen sie halt einfach händeringend nach irgendeinem Offensive Spark. Und das war halt in dem Fall Ryan Tannehill. Dass Ryan Tannehill natürlich kein Offensive Spark ist, ist klar.
Ja. Ja?
Cool. Von da würde ich sagen, machen wir mal einen kurzen Break, bis wir uns morgen, sagen wir morgen?
Warum nicht, ja?
Morgen zurückmelden mit dem zweiten Teil der Week 6 Recap und der Week 7
Preview.
Yes, sir.
Yes, sir.
Peace.
Peace out.